Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Urlaub in Deutschland ist tabu und fast ganz Europa ist jetzt Risikogebiet. Was bedeutet das für den Osterurlaub? Wir schauen noch mal kurz nach. Und wir starten heute mit unserer Serie Farbecht Grün oder Greenwashing. Woran erkennt man, ob Unternehmen sich nur ein grünes Deckmäntelchen verpassen? Wir beginnen aber mit dem High Noon in der Agrarpolitik. Die EU, die will ja schnell weg von fossilen Energien. In 20 Jahren will sie komplett klimaneutral sein. Wie soll das gehen? Klar ist, es geht nicht ohne die Landwirtschaft. Die ist nämlich verantwortlich für ein Zehntel aller CO2-Emissionen. Deshalb sollen die Bauern einen Teil ihrer üppigen EU-Subventionen nur noch bekommen, wenn sie Dünger produzieren und reduzieren oder weniger Pestizide verwenden. Das ist die Minimalvorgabe. Aber wie ehrgeizig wollen die deutschen Bauern im Umweltschutz insgesamt werden? Das ist die Gretchenfrage. Die deutschen Landwirtschaftsminister sollen sich heute einigen, damit das Ganze nicht Thema im Wahlkampf wird. Und auch in Brüssel soll der EU-Agrarpolitik in diesen Tagen der entscheidende Schliff verpasst werden. Denn bis Ende Mai muss alles ausgedealt sein. Meine Kollegin Jule Reimer, mit der spreche ich darüber. Frau Reimer, Deutschland hat da ja eine entscheidende Rolle, denn die Hälfte aller Landwirtschaftsminister in Deutschland, die ist grün, also aus der Grünen Partei. Reicht das, um der deutschen Landwirtschaftspolitik den entscheidenden ökologischen Kick zu geben?
Naja, die Hälfte reicht eben nicht. Man braucht schon eine Mehrheit und die Agrarländerminister von CDU, SPD und Linke, die haben eher auf die Bremse getreten. Allerdings hatten wir ja die Wahlen, die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da sind jetzt die neuen Minister noch nicht bestimmt, aber die Grünen waren erfolgreich. Die Frage ist, ob das eben seine Schatten vielleicht vorausnimmt. Und man muss auch dazu sagen, auf Bundesebene hat zwar Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Federführung beim Einbringen der nationalen Agrarstrategie dann später in die Bundesregierung und ins Parlament. Aber Bundesumweltministerin Svenja Schulze darf mitreden oder muss auch mitreden. Und die kommt manchmal grüner daher als manch grüner Landwirtschaftsminister.
Sie haben gerade Frau Klöckner angesprochen, die Bundeslandwirtschaftsministerin. So kurz vor der Bundestagswahl, hat die wirklich ein Interesse daran, dass sie keine protestierenden Bauern auf der Straße hat? Das ist ja die Kernklientel der CDU. Folgt daraus, die deutschen Landwirtschaftsminister sind oder es wird keinen Systemwechsel geben?
In der Tat ist das ein heikles Jahr für solche Beschlüsse. Julia Klöckner spricht übrigens von einem Systemwechsel, der auch mit den eher konservativen Vorschlägen, die sie da bisher gemacht hat, eingeleitet würde. Alle Wissenschaftler sagen übrigens auch, es sei völlig unumgänglich, zum Schutz von Klima, Artenvielfalt und Gewässern wirklich einen Systemwechsel vorzunehmen. Also die Zeit der Subventionen nach Hofgröße, nach Zahl der bewirtschafteten Hektare ohne Umweltleistungen, die sei endgültig vorbei. Die Zukunft, ja, die Frage ist aber, wann beginnt die Zukunft, auf die alle Subventionen, die werden ja immer auf 7 Jahre festgelegt. Das sind 6 Milliarden Euro pro Jahr für Deutschland. Das heißt, jetzt werden Entscheidungen bis 2027 getroffen. Und jetzt, es gibt den Deutschen Bauernverband, die würden am liebsten erst 2028 oder noch später anfangen. Und die Krux ist nicht nur die Bundestagswahl, auch in den Agrarländern. In Sachsen-Anhalt und Thüringen wird gewählt.
Frau Reimer, zwischendurch können wir Sie teilweise nicht hören, weil die Leitung ein bisschen schlecht ist. Julia Klöckner, Sie haben gerade die weitere Ebene noch erwähnt, die Landtagswahlen. Julia Klöckner muss sich heute aber auch noch weiter teilen, nämlich zwei Teilen, denn parallel zu den deutschen Landwirtschaftsministern tagt ja in Brüssel der sogenannte Agrar-Trilog. Das sind EU-Kommission, das ist das EU-Parlament und das sind die Vertreter der EU-Staaten. Die geben die großen Bedingungen für die Agrarstrategiepläne vor und die liegen durchaus weit auseinander. Eine Einigung gibt es da vermutlich erst im Mai. Klöckner prescht also vor, ohne die genauen Rahmenbedingungen zu kennen. Was ist, wenn die strenger oder weniger streng ausfallen als die Vorgaben der deutschen Agrarstrategie?
Na, dann muss Klöckner nachjustieren. Das ist in Brüssel sowieso eine sehr interessante Gemengelage. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja den Green Deal verkündet. Dazu muss die Landwirtschaft einen Kurswechsel einschlagen. Gleichzeitig hat aber die Kommission den doch sehr milden Reformvorschlag des früheren EU-Agrarkommissars Phil Hogan beibehalten. Gleichzeitig aber den EU-Agrarministern im Herbst gesagt, nein, nein, so geht das nicht. Euer Verhandlungsvorschlag ist völlig indiskutabel. Das EU-Parlament hat jetzt sozusagen die besten, die umweltfreundlichsten Vorgaben in diesem Trilog. Und ja, wenn da was Strengeres als in Deutschland rauskommt, muss Julia Klöckner nachjustieren.
Ganz kurz, Frau Reimer, zum Abschluss. Wie bewerten Sie das abschließend?
Also die Agrarminister in Deutschland haben sich offenbar geeinigt. Um 12 Uhr gibt es eine Pressekonferenz, die müssen wir abwarten. Deutschland ist ein sehr starker Agrarexporteur und die Entscheidungen, die hier in Deutschland getroffen werden, die werden sicherlich auch Wirkung auf den Trilog in Brüssel haben.
Danke, Jule Reimer, zu den Entscheidungen in der Agrarpolitik, die heute anstehen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der hat gerade eben noch mal dazu aufgerufen, an Ostern zu Hause zu bleiben. In Deutschland verreisen geht ohnehin nicht, aber wer nach Fuerteventura will oder nach Istrien oder nach Mallorca, was ja zuletzt ein Reizthema war, wer also gebucht hat, der sollte wissen, bei der Rückreise nach Deutschland ist ein Test fällig. Vorher darf er oder sie den Flieger überhaupt gar nicht betreten. Eigentlich sollte das ab heute gelten, dann wurde es auf Montag verschoben und seit einer Stunde wissen wir, testen lassen müssen sich Passagiere erst ab Montag Nacht. Vorher kriegen die Fluggesellschaften das überhaupt nicht hin. Einige Fragen sind trotzdem noch offen und über die spreche ich mit Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Butler.
Schönen guten Tag.
Herr Butler, das ist ein verpflichtender Test. Muss ich für den selbst bezahlen?
Das ist insofern noch offen, ob die Airlines überhaupt diese Kosten tatsächlich dann übernehmen, zumal bei der Buchung für Reisende überhaupt ja noch nicht bekannt war, dass diese verpflichtenden Zusatzkosten auf sie zukommen würden. Und im Zweifel ist es aber bei Neubuchungen ab jetzt so, dass Urlauber wissen müssen, dass sie das ja kennen, das Prozedere, was auf sie zukommt, dass sie dann auch die Kosten selber tragen müssen.
Wie teuer kann das denn werden?
Das ist unterschiedlich, da man ja hier sich bis zu 48 Stunden vorher testen lassen muss, damit dieser Test noch gültig ist, den man vorlegt. Das kann in Laboren erfolgen, Krankenhäusern oder am Flughafen auch selbst. Viele Airlines haben ja angekündigt, dass sie das auch selbst übernehmen wollen. Allerdings, wenn man die Kosten dann bezahlen muss, dann werden diese ungefähr 80 bis 120 Euro pro Test ausmachen.
Wenn dieser Test dann positiv ist und ich in Quarantäne muss, wer zahlt denn dann das Hotel?
Wenn der Test positiv ist, dann gelten erstmal die Quarantäneregeln des jeweiligen Landes und die Kosten für die Quarantäne muss man in diesem Fall dann allerdings selber bezahlen. Ausnahme wäre, wenn man für diese Reise eine gesonderte Reiseversicherung abgeschlossen hat, die genau diesen Umstand der Quarantäne mit absichert. Wichtig ist aber, wenn man jetzt hier so eine Corona-Versicherung abschließt, dass man da genau das Kleingedruckte liest, da nicht alle Umstände automatisch abgedeckt sind und man hier oft mehrere Versicherungsbausteine dann tatsächlich auch abschließen muss. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine solche Versicherung beim unabhängigen Versicherungsfachmann dann entsprechend abzuschließen und nicht im Reisebüro. Im Reisebüro ist Experte für Reisen, aber kein Versicherungsexperte und daher der Rat, einen unabhängigen Fachmann dann aufzusuchen.
Möglicherweise bei den Verbraucherzentralen.
Nein, wir machen keine Versicherungen, also wir sind völlig neutral. Wir beraten, wenn es Probleme gibt, aber für die Versicherungen sind tatsächlich dann die Versicherer selber zuständig.
Das gilt jetzt alles auch für Menschen, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, aber die Nicht-Risikogebiete in Europa, die machen sich ja auch gerade sehr rar.
Ja, im Moment ist es so, dass eigentlich ganz Europa ein Risikogebiet ist, bis auf Island und manche Teilregionen, wie beispielsweise in Kroatien Istrien oder Mallorca. Also es sind nur ganz kleine, partielle Regionen, die kein Risikogebiet sind. Und sobald man natürlich aus dem Risikogebiet wieder einreist, dann ist man zu einem Test verpflichtet. Mhm. Die Testpflicht, die betrifft halt alle Flugreisenden. Also das muss man wissen, wenn ich mit dem Auto reise, dann ist es etwas besser. Aber die Testpflicht betrifft in Zukunft ab Montag alle Flugreisenden.
Und wenn ich in Quarantäne lande statt auf dem Heimflug, kriege ich dann eventuell noch Ärger mit meinem Arbeitgeber?
Hier muss man unterscheiden, ob bei der Buchung das Reiseziel bereits ein Risikogebiet war oder nicht. und ist das Land kein Risikogebiet, so ist die Corona-Erkrankung ja dann wie jede andere Erkrankung zu sehen. Und in diesem Fall besteht dann Anspruch auf Lohnfortzahlung. Anders ist es aber, wenn Reisende jetzt sehenden Auges in ein Risikogebiet fahren, dann ist die Krankheit möglicherweise selbst verschuldet und dann gibt es keine Lohnfortzahlung.
Vielen Dank für die Information, Oliver Butler, Rechts- und Reiseexperte bei der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. Vielen Dank. Vor 10 Jahren noch wurden Firmen, die sagen, sie achten auf Klimaschutz, noch irgendwie schräg angeschaut. Inzwischen gilt es als schick, eigentlich als fast unabdingbar, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Wenn es denn ein Mäntelchen ist, denn tatsächlich achten ja immer mehr Kunden darauf, was Unternehmen an CO2 in die Luft pusten. Wer meint es ernst? Wer wäscht sich nur grün? Darauf schauen wir an den kommenden 6 Sendetagen. Den Auftakt machen wir heute mit einer Grundsatzfrage. Wenn Unternehmen sagen, wir schaffen das nicht so schnell, unsere klimaschädlichen Gase wirklich zu verringern, wir kompensieren das aber durch Zertifikate, ist das dann genauso gut oder läuft das tatsächlich auch so ab, wie wir, wenn wir fliegen, quasi Ablassbriefe kaufen, mit denen dann Regenwald geschützt wird? Darüber habe ich vor der Sendung mit Carsten Warnecke geredet von der Kölner Denkfabrik The New Climate Institute.
Ja, das ist die Funktionsweise ist das gleiche und es wird exakt der gleiche Mechanismus bedient und rechnet sich das an und rechnet das vor allen Dingen gegen, um die Emissionen, die man jetzt nicht vermeiden kann durch den Flug, eben zu kompensieren. Und Unternehmen rechnen genauso ihre eigenen Emissionen aus und sollen natürlich, soweit es geht, diese Emissionen vermeiden. Und die nicht vermeidbaren Emissionen möchten sie gerne ausgleichen, müssen dafür auch Aktivitäten suchen, wo sie dann außerhalb ihrer eigenen Wertschöpfungskette reduzieren können und möglichst so Aktivitäten aussuchen, die sonst ohne das eigene Engagement nicht sowieso umgesetzt worden wären.
Und das ist vermutlich der Knackpunkt, denn an sich hört es sich für mich gut an zu sagen, okay, dann fördere ich halt Wiederaufforstung von Regenwald in Madagaskar. Warum ist es trotzdem problematisch?
Also grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn Unternehmen sich engagieren, auch für die Wiederaufforstung von Wäldern in Madagaskar. Problematisch wird es, wenn die Emissionsreduktion, die man da in Madagaskar durchführt, dass man sich die anrechnen lässt und dass sie das Land Madagaskar verlässt und stattdessen nicht mehr Madagaskar zugutekommt, sondern dem Unternehmen. Dass das Unternehmen an anderer Stelle dann dafür sagt, unser Produkt, unsere Dienstleistung oder wir als Unternehmen insgesamt sind durch diese Aktivität jetzt klimaneutral.
Aber sie kommt doch auch Madagaskar zugute, oder?
Unter dem internationalen Klimaregime ist es so, dass Madagaskar so wie alle anderen Länder ein eigenes Ziel haben. Madagaskar hat heute ein Reduktionsziel und muss auch dieses, genau wie alle anderen Länder, immer weiter verschärfen. Und braucht diese Reduktionsoption entweder heute schon selber für das eigene Ziel oder dann in sehr naher Zukunft. Und es würde dann für einen relativ geringen Geldbetrag diese günstige Minderungsoption an ein Unternehmen in einem Industrieland weggeben und hat dann übermorgen das Problem, dass es aber selber reduzieren muss. Und dann bleiben nur die nächst teureren Reduktionsoptionen für Madagaskar übrig. Und das ist für Madagaskar keine gute Strategie und wird dazu führen, dass Madagaskar sich selber geringere Ziele in Zukunft setzen kann, weil es diese günstigen Optionen gar nicht mehr hat, als sie es ohne das Engagement des Unternehmens gemacht hat. Und in dem Moment kann ich einfach nicht mehr sagen, dass ich zusätzlich im global gesehen Emissionen reduziert habe. Und dadurch steigen dann sogar global die Emissionen.
Madagaskar war ja nur ein Beispiel. Das heißt, ein Unternehmen, das Kompensationszertifikate hat, behindert vielleicht mittelfristig ein Staat bei seinen eigenen Reduktionszielen. Das andere ist aber, es ist insgesamt auch nur die zweitbeste Lösung, weil das Unternehmen kann in Teilen einfach weitermachen wie bisher.
Und das ist genau das, was vermieden werden sollte. Der Ansatz der freiwilligen Kompensation ist nicht dazu da, um das Weitermachen wie bisher zu rechtfertigen oder in die Länge zu ziehen, sondern es ist immer nur eine zusätzliche Maßnahme.
Das sagen die Unternehmen ja auch oft, dass das nur so ein Add-on ist, dass die Hauptsache ist, tatsächlich die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Welche Unternehmen machen das gut, welche machen es nicht so gut?
Je nach Sektor findet man Unternehmen, die das sehr gut machen. Negativbeispiele oder wo man auch auf jeden Fall sehr hellhörig werden sollte, ist, wenn das benutzt wird, um Produkte in den Markt zu bringen, die ganz offensichtlich nicht kompatibel sind mit den Temperaturzielen des Paris-Abkommens. Und das sind im Prinzip Mineralölprodukte oder einfach Benzin und Diesel an der Tankstelle. Wenn diese plötzlich klimaneutral verkauft werden, basierend auf Ausgleichsmaßnahmen, die irgendwo in der Welt passieren, die man dann auch nicht so genau nachvollziehen kann, was da wo genau tatsächlich gemacht worden ist und wie zusätzlich das tatsächlich ist. Wenn das passiert, dann ist das ein ganz klarer Fehlanreiz oder eine ganz klare Fehlnutzung dieses Mechanismus, weil Produkte die Dienstleistungen, die heute emissionsfrei angeboten werden können, das muss ich heute tun. Da bin ich quasi zu verpflichtet unter ein Paris-Abkommen. Die Modelle der Vergangenheit auf die heutige Situation mit den zukünftigen Herausforderungen anzuwenden, das funktioniert nicht automatisch.
Das heißt, Kompensationsprojekte, die hatten mal ihre Berechtigung und die waren auch weit vorn, vor 10, 15 Jahren, wie Sie sagen. Heute sind die nicht mehr das Gebot der Stunde. Was wäre es?
Sie können immer noch in die Strategie passen heute und sie müssen aber anders ausgestaltet werden. Und es gibt Akteure und es gibt nach wie vor sehr gute Projekte. Ist es nicht wichtiger zu sagen, ich habe eine Verantwortung und deswegen transferiere ich Geld an eine Aktivität, die sonst keine Förderung bekommen hätte und wo ich sagen kann, das ist etwas, das ist wirklich außerhalb dessen, was ein Land, wir haben vorhin über Madagaskar gesprochen, was außerhalb dieses Landes ist, ist das, was das Land auch morgen nicht selber machen könnte. Wenn ich das auslöse, dann habe ich einen zusätzlichen Beitrag geleistet und dann bin ich vielleicht meiner Verantwortung so gut es geht gerecht geworden.
Carsten Warnecke vom New Climate Institute. Quecksilber ist ein Nervengift und es wirkt zudem auch noch wie ein Hormon. Sowas will man weder in der Luft haben noch auf dem Teller. Aber genau da landet es. Denn in Deutschland ist es immer noch erlaubt, dass Kohlekraftwerke Quecksilber freisetzen beim Verbrennen. Das soll sich jetzt ändern. Ein Gesetz dazu sollte heute eigentlich im Bundesrat landen, ist aber gerade vor wenigen Minuten abgesetzt worden, kurzfristig. Anja Nehls.
Die Kohle enthält Quecksilber zwar nur in geringen Mengen, sie wird aber weltweit verbrannt. Allein Deutschland stößt pro Jahr 5 Tonnen Quecksilber aus, das meiste davon bei der Verbrennung von Braunkohle. Auf 2 Wegen gelangt das Quecksilber dann in die Umwelt, erklärt Cornelia Niklas von der Deutschen Umwelthilfe.
Nämlich einmal über den Luftweg, also das heißt bei der Verbrennung der Kohle entstehen Gase, die in die Luft abgegeben werden. Und es gibt einen Weg über das Wasser. Also über Abwasser, die von den Kohlekraftwerken in Gewässer eingeleitet werden.
Und die dann von Fischen und Kleinstlebewesen aufgenommen werden und dann in die Nahrungskette gelangen. Auch für den Menschen kann Quecksilber fatale Folgen haben und die Gesundheit dauerhaft schädigen, besonders bei Neugeborenen und Kindern. Quecksilber beeinträchtigt die Wanderung von Zellen und das führt bei Föten und Kleinkindern dazu, dass sich das Gehirn nicht richtig entwickelt, erklärt die Toxikologin Ellen Fritsche im WDR.
Wenn die Nervenzellen nicht wandern können, bildet sich die Architektur des Gehirns nicht vernünftig aus. Das führt zu einer Verminderung des Intelligenzquotienten.
Deutschland gehört neben Polen in Europa zu den größten Quecksilberemittenten. Seit 2013 ist Deutschland laut einem UN-Abkommen verpflichtet, Quecksilberemissionen zu reduzieren. Passiert ist seitdem nicht viel, so Cornelia Niklas. Nun soll eine europäische Richtlinie umgesetzt werden, die bereits 2017 in Kraft getreten ist. Die Bundesregierung hat deshalb einen Verordnungsvorschlag mit Werten vorgelegt, der den Bundestag bereits passiert hat und heute im Bundesrat behandelt wird.
Die Werte, die die Bundesregierung in ihrem Verordnungsvorschlag vorgesehen hat für den Quecksilberausstoß von Kohlekraftwerken, liegen sämtlich am oberen Rand der Bandbreiten, die europäisch vorgegeben waren.
Dabei habe Deutschland jetzt die Chance, den Quecksilberausstoß bei Großfeuerungsanlagen deutlich zu reduzieren. In modernen Kraftwerken mit Rauchgasreinigung wird neben Staub und Schwefeldioxid schon rund 3/4 des Quecksilbers abgeschieden. Weiter lassen sich die Emissionen von Quecksilber mit gängigen Rauchgasreinigungen allerdings nicht senken. Auch für das verbliebene Viertel, das bei der Verbrennung wasserunlöslich wird, gäbe es aber technische Lösungen.
Es gibt zum Beispiel die Technik, dass bestimmte Stoffe eingedüst werden, die dann dafür sorgen, dass quasi das Quecksilber rausgefiltert wird. Man kann sogenannte Fällungsmittel beimischen, die dann eben dafür sorgen, dass quasi das Quecksilber rausgefiltert wird. Also die Technik gibt es.
Beispielsweise seien Quecksilberabscheidetechniken durch Zugabe von Aktivkohle oder Zugabe von Bromsalzen nicht teuer und in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, bereits erprobt und erfolgreich im Einsatz. Deshalb gibt es jetzt bezüglich des Verordnungsvorschlags der Bundesregierung auch einen wesentlich ambitionierteren Änderungsantrag des Umweltausschusses, initiiert von den Grünen. Wenn der Bundesrat diesem Änderungsantrag zustimmt, geht die Verordnung wieder an die Bundesregierung zurück und es muss gegebenenfalls eine neue Kabinettsentscheidung herbeigeführt werden.
Jetzt aber wurde die Abstimmung im Bundesrat kurzfristig gekippt, aber spätestens im August muss Deutschland es geschafft haben, die Quecksilberemissionen von Kohlekraftwerken zu reduzieren, laut EU-Recht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Manche Menschen kochen nicht gerne und die Ernährungswirtschaft, die springt da sofort in die Bresche und sagt, nehmt doch Ersatzgetränke, die angeblich alles enthalten, was der Körper so braucht. Aber stimmt das? Magdalena Neubig hat mehr als nur probiert, sie hat analysiert.
Eine vollwertige Mahlzeit, ganz ohne Vorbereitung und Kochen. Und trotzdem mit Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und gleich 26 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. So zumindest preist ein Anbieter von Mahlzeiten-Ersatzgetränken die eigenen Produkte an. Wer es eilig hat, sich aber trotzdem gesund ernähren will, könne entweder bereits fertige Drinks kaufen oder sich aus Pulver und Wasser selbst ruckzuck einen Shake zubereiten. Die Verbraucherzentrale Bremen sieht darin einen neuen Trend und hat deshalb 11 verschiedene Pulver auf ihre Nährstoffzusammensetzung überprüft. Sie kommt zu dem Schluss, dass mit den Pulvern eine normale Ernährung auf keinen Fall ersetzt werden kann, wie Verena Buffi von der Verbraucherzentrale Bremen erklärt.
Es ist trotzdem so, dass es die normale Ernährung auf keinen Fall ersetzen kann. Natürliche Lebensmittel sind einfach ganz komplex in der Zusammensetzung und man kann die durch diesen Mix von einzelnen Mikronährstoffen eben nicht ersetzen. Und diese Gesundheitseffekte, die man zum Beispiel durch sekundäre Pflanzenstoffe oder Ballaststoffe hat, die hat man halt eben nicht, wenn man diese Getränke anrührt und zu sich nimmt.
Weil die Pulver außerdem hochverarbeitete Lebensmittel seien, könnten sie kein fester Bestandteil einer vollwertigen Ernährung sein. Ab und zu könne man sein Essen aber trotzdem guten Gewissens durch ein Mahlzeitenersatzgetränk ersetzen. Zu dieser Einschätzung kommt auch Antje Gahl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Das Pulver wird ja teilweise aus Hafermehlen, aus Reisproteinen, Tapiokastärken, Rapsöl mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Und sozusagen, es liefert eben gewisse Nährstoffe, dass Menschen damit sicherlich überleben können. Doch warum sollte sich ein gesunder Mensch das antun? Warum sollte er auf den Genuss von Gemüse, Obst oder auch vielleicht sogar von tierischen Lebensmitteln verzichten?
Obwohl die Pulverdrinks auch nach Vanille, Schokolade, Banane oder Kaffee schmecken, hält Antje Gahl sie nicht für ein dauerhaftes Ernährungskonzept geeignet. Denn Essen sei mehr als nur die Aufnahme von Nährstoffen.
Ernähren besteht ja auch aus natürlich Hungerstillen, aber es ist ja auch ein Sinneserlebnis. Geruch, Geschmack gehört ja mit dazu und bei diesen Pulvern ist es, glaube ich, ein bisschen standardisierter, wo ich sage, das Esserlebnis ist da eher im Hintergrund.
Die Verbraucherzentrale Bremen macht nach ihrem Produkttest auf ein weiteres Problem aufmerksam. Bei Menschen, die Mahlzeiten ständig durch die Pulverdrinks ersetzen, besteht die Gefahr, dass sie sich mit einzelnen Nährstoffen überversorgen. Verbraucherschützerin Verena Buffi warnt deshalb vor unerwünschten Nebeneffekten.
Also wenn man zum Beispiel mit Vitamin A überversorgt ist, dann kann es zu Übelkeit, Erbrechen und auch Kopfschmerzen kommen. Und bei Calcium ist es so, da kann es, wenn man das dauerhaft überdosiert, zu Harnsteinen kommen oder zu einer gestörten Nierenfunktion.
Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rät so oder so zum Selberkochen. Die hierzulande verfügbare Lebensmittelvielfalt bietet Möglichkeiten, den eigenen Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten.
Das klassische Brot mit einer Tomate ist auch schnell gemacht. Also da denke ich, dass unsere übliche Ernährungsweise ohne viel Aufwand auch möglich ist.
Soweit der Verbrauchertipp für alle, die jetzt Hunger haben. Das war der letzte Beitrag in Umwelt und Verbraucher. Nach uns hören Sie die Sendung Informationen am Mittag. Philipp May stellt die Frage, ob wir vor dem Virus kapituliert haben. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag Ihnen.